Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Cool. Hey, der Markus hat mir einen Predigttitel vorgegeben, über den ich predigen soll. Und dieser Titel heißt wie folgt: Gib Gas im neuen Jahr. Ja, mit der Reaktion habe ich gehofft. Gib Gas im neuen Jahr. Das ist ein cooler Titel. Und so einfach nur vom Persönlichkeitsprofil bin ich definitiv auch jemand aus der Kiste Vollgas. Ja, also mir macht das Spaß, das Leben nicht auf halb zu fahren, nicht im zweiten Gang, sondern mein Toyota hat 5 Gänge, ich liebe den 5. Gang. Das macht richtig Spaß, das ist richtig schön, einfach mit Tempo unterwegs zu sein und was tun zu können, was bewegen zu können. Aber die traurige Realität des Lebens, und das ist völlig egal, welches Persönlichkeitsprofil du hast, über diese Realität werden wir alle stolpern, ist die: Du kannst nur geben, was du hast. Gib Gas im neuen Jahr. Das funktioniert nur, wenn man Gas hat. Das funktioniert nur, wenn der Tank voll ist. Das funktioniert nur, wenn man von etwas schöpfen kann. Ich habe von einem Evangelist eine herrliche Story gehört. Er war unterwegs irgendwo in Nordafrika, arabisch geprägtes Umfeld. Und er hat nach einer großen Evangelisation, er hat sich Herz und Seele rausgepredigt. Er war hungrig, er geht in ein Restaurant, er schaut sich diese Liste an Speisen an, die es da gibt in arabischen Lettern. Er kann sie gar nicht lesen, aber er denkt dann irgendwie, ach komm, ist mir auch völlig egal, Hauptsache ich werde satt, und sagt so Gericht Nummer 3 zum Kellner. Und der Kellner sagt, Gericht Nummer 3, oh, das ist super gut, das ist echt lecker. Und er sagt, ja, das will ich haben. Und der Kellner sagt, ja, sorry, haben wir nicht. Und er sagt, okay, dann ist mir egal, geben Sie mir Gericht Nummer 4. Und der Kellner sagt, oh, Gericht Nummer 4, das ist auch richtig lecker, das mit Kichererbsen und so. Und er sagt, ja, will ich haben. Und der Kellner sagt, ja, sorry, haben wir auch nicht. Und er sagt, jetzt wird's echt bunt. Er sagt, ja, dann geben Sie mir Gericht Nummer 5. Und der Kellner sagt, das ist ja wirklich gut, was Sie da ausgesucht haben. Das ist so mit Spinat. Und der Prediger sagt, ist mir egal, geben Sie es mir. Und der Kellner sagt, sorry, haben wir nicht. Und dann sagt der Prediger, sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt der Kellner, wissen Sie, wir haben hier unsere absolute Trophäe an Gerichten. Das ist unsere Hauptspeise, das ist das meistverkaufte Gericht, das ist unsere Spezialität des Hauses. Da ist Lammfleisch mit dabei und Couscous, und das ist mariniert mit einer richtig leckeren Erdnusssoße. Und während der Prediger zuhört, sammelt sich bei ihm schon das Wasser im Mund zusammen und er sagt, hören Sie auf zu reden, geben Sie es mir. Und der Kellner sagt, haben wir nicht mehr da. Man kann nur geben, was man hat. So ist das Leben. Man kann nur aus vollem schöpfen. Und während vielleicht so manch einer unterwegs ist mit der Perspektive Vollgas, merke ich doch, dass immer mehr Menschen, also in meinem Umfeld, merken, es ist kein Gas im Tank. Das Leben will weiter gespielt werden, Familie will weiter geführt werden, der Job will weiter gemeistert werden, das tägliche Leben, der Haushalt und alles, was dazugehört, Energiekosten und Einkaufen und weiß ich alles, das will gelebt werden. Aber man kann nicht mehr aus einem vollen Tank schöpfen, sondern man braucht neues Material. Man braucht neuen Kraftstoff. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir es hin, diesen Tank wieder zu füllen? Wie kriegen wir es hin, aus einem vollen schöpfen zu können, um gesund und aus einer Fülle heraus leben zu können? Weißt du, wenn du mal dich in den sozialen Medien aufmachst, um diese Frage zu beantworten, wie kriege ich meinen Lebenstank gefüllt, dann kriegst du jede Menge gute Antworten. Ich weiß nicht, ob du ein Social Media Mensch bist, aber ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Weisheiten von Social Media weiter, die ich so gefunden habe. Okay, wenn dein Lebenstank leer ist, Antwort Nummer 1, trinke einen Cappuccino. Am besten mit einer selbstgetöpferten Tasse, wunderschön, poste es danach auf Instagram, benutze keine normale Kuhmilch, sondern sei hip und mach's mit Oatly Hafermilch. Grüße gehen raus an meine Frau. Zweiter Tipp, mach Urlaub, brech aus, mach Urlaub, am besten 3-mal im Jahr, am besten auf den Kanarischen Inseln, lass am besten deine Familie zu Hause und wer soll es zahlen, keine Ahnung, Hauptsache du machst Urlaub. Oder weißt du was, wie wär's, wenn du mal nicht nur so halblang machst, sondern wirklich eine richtige Tankfüllung dir gönnst und du lässt einfach mal dein ganzes Setting stehen und liegen und du machst eine Auszeit, 18 Monate Weltreise. In 18 Monaten um die Welt und weißt du, am besten du nimmst nur 50 Euro mit, dann kannst du später ein Buch drüber schreiben. Das ist jetzt ein Insider an Leute, die das vielleicht schon mal gehört haben. Oder aber noch ein richtig guter Tipp, mach ein Powernap. Soll Wunder wirken, ne? Einfach mal mitten am Tag sagen, so jetzt, ich hab genug Powernap, wachst du auf und plötzlich ist der Tank voll. Okay, ihr merkt schon, bei all den Cappuccinos, Weltreisen und sonst was, so ganz ernst zu nehmen ist die Kiste nicht. Weil der Cappuccino ist ja super, oder? Wo sind alle Kaffeeholiker hier im Raum? Ich bin einer davon. Cappuccino ist klasse. Und wenn man mal ein Mittagstief hat, Cappuccino hilft gegen das Mittagstief. Aber wenn du lebensmüde bist, brauchst du mehr als Cappuccino und Hafermilch. dann brauchst du auch mehr als Kanarische Inseln. Dann brauchst du härteren Stoff. Dann brauchst du was, was wirklich deinen Tank füllt. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen auftanken und ausweichen. Ich habe so oft den Eindruck, wenn ich in unsere Gesellschaft gucke, dass wir mit unseren Heilmitteln gegen unsere Müdigkeit, gegen unsere Kraftlosigkeit, dass wir Symptome bekämpfen wollen und irgendwie versuchen wollen, Herausforderungen und Müdigkeiten auszuweichen, anstelle an der Wurzel zu arbeiten und neue Kraft zu tanken. Und dann kommen wir immer wieder dahin, dass wir zu Lebensmustern greifen, die vielleicht ganz sympathisch aussehen und sie stehen auch unter dem Deckmantel Auszeit und regenerieren und auftanken. Aber in Wirklichkeit sind sie eher ein aus dem Weg gehen, ein Ausweichen. Manch einer von uns ist vielleicht auf diesem Trip Social Media süchtig geworden, weil er gesagt hat, hey, ich brauche einfach mal kurz einen Kopf frei und dann setze ich mich hinter Netflix und fange einfach mal an, kurz hier so einen kleinen Serienmarathon durchzuziehen, einfach um ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Schon mal gehört? Manch einer von uns hat vielleicht dadurch angefangen, ab und zu mal ein Gläschen Wein zu sich zu nehmen oder ein härteres Getränk. Auch biblisch, ne? Auch biblisch. Thomas arbeitet bei uns in Frankfurt ganz stark mit den Leuten im Bahnhofsviertel zusammen. Mindestens einmal im Monat sind wir draußen und kümmern uns um die Leute, verteilen Lunchpacks, beten mit denen, haben gute Gespräche. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, ach du grüne Neune, was ist hier verkehrt gelaufen? Das sind Menschen, die haben keine Zähne mehr, die haben keine Körperhygiene mehr, die haben keine Selbstwahrnehmung mehr, die haben keine Selbstwürde mehr, die rennen von Spritze zu Spritze, von Joghurtbecher zu der nächsten Alkoholflasche. Und weißt du, was spannend ist? Kein einziger von denen wird sagen, ja, du, ich war lebensmüde und dann dachte ich mir, Alkohol ist die Lösung und habe angefangen, mich vollzukippen. Nein, sondern die Story ist meistens ein Story von Ausweichen. Irgendwie mal versuchen, mit dem Druck klarzukommen, mit dem Stress klarzukommen, irgendwie versuchen, den Herausforderungen des alltäglichen Lebens aus dem Weg zu gehen und den Kopf freikriegen. Und da hilft es doch, wenn man sich einfach mal kurz einen guten Schluck Schnaps nimmt. Ne? Also ich weiß, ich predige jetzt wahrscheinlich nicht zu den großen Zahlen an Alkoholikern hier im Raum. Aber lass uns bitte auch nicht glauben, dass die Kirche kein Problem per se, niemand in der Kirche ein Problem mit Alkohol hat. Und wenn du gerade vielleicht unterwegs bist und du merkst, wie du im Namen des Ausweichens gelegentlich zum Schnaps greifst, will ich dir Mut machen. Geh diesen Weg nicht zu Ende. Du weißt nicht, wo er dich hinführt. Und da, wo er dich hinführen wird, das ist kein Ziel, an dem du landen willst. Geh nicht den Weg des Ausweichens. Geh den Weg des Auftankens. Hol dir den Kraftstoff, für den du geschaffen wurdest, weil es ist nicht nur wichtig, dass du tankst. Es ist ganz entscheidend, was du tankst. Wow, ich bin Profi darin. Ich habe unseren lieben Gemeindebus in der Ekklesia Rot. Okay, da war ich Jugendpastor. Ihr habt ja auch einen Gemeindebus. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich hier bin, wie kriegen die das hin, dass der noch so gut aussieht und überhaupt, dass der noch lebt, ja? Weil der Gemeindebus der Ekklesia Rot, der sieht ganz anders aus und der ist schon dreimal von den Toten auferweckt worden und jedes Mal war ich daran schuld, dass das notwendig war. Nicht zuletzt einmal deswegen, weil ich fleißig getankt habe, Benzin, 10 Kilometer gefahren bin, dann wollte das Ding plötzlich nicht mehr und ich habe unseren Techniker angerufen und gesagt, hey, der Motor versagt, kannst du mich abholen? Und erstmal war ich der arme Typ, bei dem der Motorschaden passiert ist. Und später war ich gar nicht mehr der arme Typ, sondern ich war der Schuldige, der in einen Dieselmotor Benzin reingekippt hat. Es ist wichtig, was du tankst. Und dein Leben, dein ganzes Design, deine ganze Bestimmung wurde darauf ausgelebt, verbunden zu sein mit dem Kraftstoff des Himmels, verbunden zu sein mit einem Gott, der dir etwas zu geben hat, was dir sonst nichts auf dieser Welt geben kann. Was dir die Kraft schenkt, die dein Mechanismus braucht, um reibungsvoll zu funktionieren. Komm, wir schlagen mal gemeinsam auf Römer 15, Vers 13. Da heißt es, der Gott der Hoffnung, was ein schöner Name für unseren Gott. Oder er ist der Gott der Hoffnung. Ist nicht ein Gott der Müdigkeit, ist nicht ein Gott der Hoffnungslosigkeit oder des Verzagens, sondern ist ein Gott der Hoffnung. Und dieser Gott, er erfülle euch. Er erfülle euch. Das ist Tankstellenvokabular, ihr Lieben. Er erfülle euch mit aller Freude und Frieden. Sind das nicht zwei schöne Worte? Freude und Frieden. Ist das nicht ein guter Tankstoff für deinen Alltag? Freude und Friede. Er erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hey, wenn du dachtest, Christsein ist irgendwas Nettes, Frommes, Spirituelles, irgendwie eine nette Lebensanschauung, die einem halt irgendwie ein bisschen eine moralische Perspektive aufs Leben wirft, dann ist das ja alles schön und gut, aber Christsein ist so viel mehr. Christsein bedeutet, ein neuer Mensch zu sein, der angebunden ist an einen Kraftstoff des Himmels. Markus hat es schon gesagt, wir leben in Christus und wir leben aus Jesus heraus, weil dieser Gott einen Kraftstoff für uns hat, der uns lebensfähig macht, der uns Hoffnung gibt, der uns Friede und Freude im Glauben gibt. Und wie wir uns an diesen Kraftstoff im Alltag anschließen können, davon spricht die halbe Bibel. Unter anderem auch Psalm 1. Und diesen Vers, diesen Psalm wollen wir noch mal kurz miteinander unter die Lupe nehmen. Da heißt es, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Das ist doch ein großartiger Psalm, oder? Wisst ihr, was mich freut? Das Psalmenbuch ist das Gebetsbuch der Bibel. Also, wo Menschen praktisch Glaube leben. Und dieses Psalmenbuch, es fängt an mit, dreimal das verraten, richtig, mit Psalm 1, da haben wir gerade die ersten Verse draus gelesen. Und die werfen wie so einen Schatten auf all das andere, was danach kommt, um etwas zu markieren. Nämlich hier sind wir am elementaren Punkt, hier sind wir am ganz zentralen Punkt dessen, was es heißt, mit Gott verbunden zu leben, alter Glaube zu leben. Und das ist es, wie ein Baum zu sein. Sag mal, ich bin ein Baum. Vielleicht gefällt dir dieses Bild nicht, steig trotzdem kurz ein, okay? Du bist dieser Baum und du sollst gepflanzt sein direkt am Wasser, sodass deine Wurzeln sich nähren können mit all dem, was du brauchst, um reiche Frucht zu tragen, dass dein Laub nicht welk wird, sondern grün und frisch bleibt und dass du Orangen oder Maracujas, ich weiß nicht, was für ein Baum du bist, ja? Ich wollte gerade sagen Erdbeerbaum, aber die wachsen nicht auf Erdbeeren. Das ist der Stadtjunge in mir. Ich bin ein Mangobaum, ja? Wow, ich bin ein Mangobaum. Und Gott wünscht sich für dich, dass dieser Baum Frucht trägt im Alltag und dafür soll er angeschlossen sein an diese Wasserquelle. Und diese Wasserquelle wird uns beschrieben mit zwei Vokabeln, nämlich einmal mit den Weisungen des Herrn, an denen dieser Baum Freude findet. Und dann heißt es im zweiten Teil, das Gesetz Gottes, in dem dieser Mensch liest und darüber nachdenkt. Weißt du was? Beides sind Synonyme für nichts anderes als für Gottes Wort, das wir in der Bibel wiederfinden. Wenn der Psalmist von den Gesetzen Gottes redet, dann meint er damit in erster Linie nicht irgendwelche strengen Regelkataloge, die sind auch mit drin. Gott hat auch Klarheit für unser Leben in moralischer Perspektive. Aber dann meint er zunächst mal das gesamte Alte Testament, das haben die Juden damals Gesetz Gottes genannt. Die fünf Bücher Mose. Und er sagt, diese Bücher, dieses Wort Gottes, das Gesetz des Herrn, daran sollst du dich erfreuen und darüber sollst du nachdenken, Tag und Nacht. Dann wirst du sein wie der Mangobaum, der an einer frischen Quelle sitzt und daraus immer wieder Kraftstoff für seinen Alltag gewinnt. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen plump an. Und vielleicht bist du auch schon ein alter Churchy, sitzt hier schon seit Jahrzehnten. Das liebe ich ja an der Volksmission Crailsheim, dass ich hier Menschen sehe. Euch habe ich schon vor 20 Jahren hier gesehen, als ich als kleiner Steppke hier rumgerannt bin. Und wahrscheinlich werde ich euch sehen, bis der Herr wiederkommt. Ja? Halleluja. So schön. Das ist so ein tolles Bild für Kirche. Vielleicht sagst du dir, hey, ich bin hier schon so viele Jahre hier. Fällt den guten Herren, die da vorne predigen, nicht irgendwann mal auch was anderes ein außer Bibel lesen und beten? Können wir irgendwann mal wegkommen von diesen beiden Grundansätzen des Ganzen? Langsam wird's langweilig. Ja? Das ist meine 17. Predigt, die ich gehört habe zum Thema Bibellesen und meine 28. zum Thema Gebet. Ich habe das Ding drauf. Ich enttäusche dich. Der Motor bleibt der Motor. Der Kraftstoff bleibt der Kraftstoff. Das ist key. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Es stecken so viele Schätze, so viel Kraftstoff darin, wenn wir in Gottes Wort zu Hause sind. Wenn wir nicht nur als religiöse Pflicht ab und zu mal die Bibel aufschlagen und darin lesen, damit wir sagen können, ich habe es heute wieder geschafft, sondern wenn wir in diesem Wort leben, wenn wir zulassen, dass es unsere Gedanken prägt, wenn wir zulassen, dass es von unseren Gedanken tief in unser Herz rutscht, dann wird es in uns zu einem Schatz, der unglaublich wertvoll ist. Deswegen ermutigt Petrus die Kirche und er sagt, so wie ein Baby sich nach Muttermilch ausstreckt, sollt ihr euch nach Gottes reinem, unverfälschten Wort ausstrecken. Wow, seit 1,5 Jahren bin ich Papa, meine Frau ist schwanger mit einem kleinen Junior, da freue ich mich schon drauf. Und ich weiß jetzt auch aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn ein kleines Säugling sich ausstreckt nach Muttermilch. Da ist Kraft dahinter, da ist Sehnsucht dahinter. Ich habe am theologischen Seminar Erzhausen studiert und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals, 19 Jahre jung, unverheiratet, unvergeben, russlandsdeutsche Klassenkameraden hatte. Und die hatten alle schon 5 Kinder, okay? Und dann saß ich da hinten und dann kam mein Kollege Sascha rein. Und Sascha hat 3 Kinder und er will den Gottesdienst genießen und er ist unverhöhnt. Der sagt sich, 3 Klassenkameraden, du kriegst einen, verteilt seine Babys da irgendwo und setzt sich selber schön hin. Und ich habe auch einen bekommen. Ja, ich war froh, dass ich nicht 2 bekommen habe. Dann habe ich so einen kleinen Fetzer auf dem Schoß sitzen und will den Gottesdienst genießen. Ist alles cool, macht Spaß mit dem. Gucci, Gucci und kitzelst die und die lachen. Ist wunderschön bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Hunger kriegen. Da wird's ungemütlich, weil dann fangen die an, sich auszustrecken und die machen das nicht höflich oder angepasst. Die melden sich nicht wie in der Schule und sagen, entschuldigen Sie, ich hätte mal gerne Muttermilch. Nein, die fangen an. Und dann fangen solche kleinen, wo kommt dieses Stimmvolumen her? Dann quaken die da mitten im Gottesdienst. Ich würde es ja lieben und es gerne so laut machen, wie es in Wirklichkeit ist. Und dann hast du so ein Ding auf dem Arm und du schaukelst es stärker und stärker und denkst so, hoffentlich schüttel ich es nicht tot, ja? Und irgendwann mal kommt der Moment, wo du denkst, es will nicht mehr, es geht nicht mehr und du rufst selber, Mama, komm doch endlich ab und hol dein Baby. Und das Problem ist, dieses Kind, es sucht immer aggressiver und bald macht es das nicht nur über das Stimmorgan, sondern es fängt an zu tasten, ja? Und dann tastet sich an dir ab und du denkst, es wird unbequem und irgendwann mal plötzlich kommt der Mund und er findet etwas, das ist irgendwie so ähnlich wie das, was es sucht. Und du denkst dir nur, wow, hör auf zu suchen. Du wirst nicht finden, was du suchst und selbst wenn du sowas Ähnliches finden, ich kann nicht, was deine Mama kann. Ja, das sind weibliche Wunder, mit denen habe ich nichts am Hut. Das ist das Bild, das Petrus gebraucht, um uns ein Anhaltspunkt zu geben, mit welcher Kraft, mit welcher Intentionalität, mit welcher Leidenschaft wir uns nach Gottes Wort ausstrecken sollen, um im Alltag darin zu leben. Deswegen ist es so gut, wenn wir Pray First machen, wenn wir Tage des Gebets machen, weil es einen so einfachen Anhaltspunkt im Alltag gibt, wie wir uns mit aller Kraft nach Gottes Wort ausstrecken können und sagen können, ja, ich will darin leben. Ich will darin leben. Schau mal, wenn es hier heißt, dass dieser Mensch, der wie ein Baum ist, der am Wasser gepflanzt ist und Frucht trägt, dann heißt es, dass er Freude findet an den Weisungen des Herrn und dass er Tag und Nacht in diesem Wort liest und darüber nachsinnt. Okay, ich habe ja echt keine Ahnung, wie der Psalmist sich das vorgestellt hat mit Tag und Nacht. Ne? Wahrscheinlich, dass du dich tagsüber so sehr damit beschäftigst, dass du nachts davon träumst. Okay, irgendwie so stelle ich mir das jetzt vor. Das Spannende ist, diese Vokabeln, die wir hier im Hebräischen finden, die heißen gar nicht nur lesen, sondern das ist eine Art der Meditation. Und wenn du eine neuere Bibelübersetzung hast, wie zum Beispiel die Basisbibel oder die NGÜ, dann übersetzen sie hiermit, der dieses Gesetz liest und es vor sich her spricht, es ausspricht. Weil die Praxis, die der Hebräer, die der Orientale damals mit dem Wort Gottes hatte, war nicht nur, dass seine Augen das irgendwie wahrnehmen, sondern er spricht es vor sich her und zwar immer und wieder. Er meditiert über diesem Wort. Er zerkaut es so lange, bis er es inne hat. Mama hat Sprache Gewicht. Schau mal, die Amerikaner, die Engländer, die sagen nicht auswendig lernen, sondern die sagen to learn by heart. To learn by heart, wieso? Weil wenn du etwas auswendig lernst, du lernst es von Herzen, es rutscht tief in dein Herz, es wird zu deinem Eigentum. Ich will dir Mut machen, Gottes Wort nicht nur stumpf zu lesen, sondern knie dich doch mal rein, häng dich doch mal rein, lese die Passagen, murmel sie vor dir her, wenn du willst. Okay, das ist jetzt die Herausforderung für alle, die mit der S-Bahn zur Arbeit fahren. Gibt's die in Kreisheim, die Leute, die mit der S-Bahn zur Arbeit fahren? Gibt's hier nicht, ne? Stell dir kurz vor, du wohnst in Frankfurt, ja? Und dann sitzt du da in der S-Bahn und du murmelst vor dir her, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann denken alle, du bist komisch und du sagst, ja, ist voll okay. Ich will dir Mut machen, zu Hause zu sein in Gottes Wort. Da gibt's Schätze, die Gottes Wort, wenn es denn nicht nur irgendein Fremdkörper ist, auf den du ab und zu schaust, sondern wenn es etwas ist, was du zu deinem eigen machst, dann wird es zu einem Schatz in deinem Herzen, zu einem Kraftstoff, von dem du zehrst im Alltag, der dir immer wieder zum Gewinn wird. Und der Heilige Geist, er liebt es, zusammenzuarbeiten mit dem Wort Gottes und in den Momenten, in denen du es brauchst, so ein Wort in dir lebendig zu machen. Und plötzlich entsteht was in deinem Leben, das ist unfassbar powerful. Glaube kommt aus Gottes Wort. Und im Glauben, so hieß es in Römer 15, werden wir erfüllt mit aller Freude und allen Frieden in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe das so oft erlebt, ihr Lieben, dass ein Reden Gottes mehr blieb als schwarze Buchstaben auf irgendeinem weißen Papier, sondern wie es plötzlich zu einem Schatz in meinem Herzen wurde und zur richtigen Zeit durch des Heiligen Geistes zu einer Kraft wurde, die Hoffnung XXL mit sich bringt. Ich weiß gar nicht, wie diese Geschichte wirklich geht. Ich glaube, das ist so eine Predigerstory, die hat sich so oft verändert im Laufe der Zeit, wie sie erzählt wurde. Ich bin mir ganz sicher, Markus hat die auch schon erzählt und mein Papa auch schon. Und wahrscheinlich erzählen wir sie alle in drei verschiedenen Varianten, okay? Aber ihr kriegt jetzt die Chrissy-Variante dieser Predigt. Ein Pastor redet mit einem Obdachlosen und der Obdachlose bettelt ihn an und sagt, ich brauche unbedingt 500 Euro. Teure Drogen muss ich kaufen, Alkohol muss ich kaufen, ich brauche irgendwie meinen Stoff, um durchs Leben zu kommen. Und der Pastor sagt, ich habe was Besseres für dich. Ein frommer Kerl natürlich. Ne? Ich habe was Besseres für dich, ich schenke dir eine Bibel. Und der Obdachlose sagt, was will ich denn mit einer Bibel? Und der Pastor sagt, ja, schauen Sie mal, lesen Sie die Challenge, Herausforderung. 30 Tage. In den 30 Tagen lesen Sie einmal durch die Bibel durch. Das ist möglich. Man muss sportlich lesen, aber es ist möglich. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie in den 30 Tagen einmal durch die Bibel durchlesen, werden Sie alles finden, was Sie benötigen. Der Obdachlose sagt, okay, und was, wenn nicht? Sagt der Pastor, dann gebe ich Ihnen 500 Euro. Das ist ein Wort. So, der Obdachlose sagt, Challenge accepted. 30 Tage später klopft er beim Pastor an der Türe, gibt ihm die Bibel in die Hand, sagt, so, habe ich gemacht, durchgelesen, nichts gefunden, ich brauche 500 Euro. Der Pastor sagt, ich weiß, dass du sie nicht durchgelesen hast. Sagt der Obdachlose, woher willst du das wissen? Sagt er, naja, hättest du sie tatsächlich aufgeschlagen, hättest du gesehen, dass hier 500 Euro mittendrin bei Matthäus 1 liegen. Ich will dir Mut machen. Mehr als 500 Euro an Schätzen verbirgt sich in Gottes Wort, wenn wir es uns zu eigen machen, wenn wir es in uns leben lassen, wenn wir es in uns lebendig werden lassen. Wisst ihr, am Ende des Tages finden wir in Gottes Wort niemand anderes selbst als den Autor. Als den Autor dieses Redens, als Jesus. Jesus verkauft sich selber, er nennt sich selber in Johannes 1 das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist in unserer Welt. Und indem wir in seinem Wort bleiben und leben, kriegen wir alle Kraft, aus ihm heraus in Jesus zu leben. Johannes 15, da predigt Jesus diese super beliebte Predigt über den Weinstock und die Reben. Und da sagt er von sich aus, dass er nur in seinem Vater leben kann und aus ihm heraus leben kann. Und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagt er, bleibt in mir. Bleibt in mir, dann werdet ihr fruchtbar leben. Und wir bleiben oft bei diesem bleibt in mir stehen. Aber ihr lieben Leute, wisst ihr, was Jesus da dazu sagt? Er sagt, bleibt in mir und in meinen Worten. Weil wenn wir in den Worten Gottes leben, in diesem Wort Gottes zu Hause sind, dann bleiben wir in Jesus, weil er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und deswegen ist es so essentiell, dass wir uns mit Gottes Wort füttern. Und zwar nicht pseudoneutral füttern, sondern da reinknien und das zu einem Eigentum unseres Herzens machen. Wow, bei all den Einflüssen, die du kriegst. Bei all den Einflüssen, die auf dich tagtäglich einströmen, bei all den News, die du liest, bei all den WhatsApp-Nachrichten, die du kriegst, bei all den Mails, die du checkst, bei all den Worten, die ihr euch austauscht in der Ehe und in der Familie, bei all den Netflix-Serien und Filmen und weiß ich, was wir uns alles jeden Tag reinziehen, bei all dem Einfluss, der auf uns einströmt, ich hoffe von ganzem Herzen, dass Gottes Wort immer noch der große Nenner ist, der unser Leben wirklich bestimmt. Der unser Denken prägt, weil wir darüber nachsinnen und der von unserem Denken hineinrutscht in unser Herz und hier den großen Unterschied macht. Ich bin eines Tages, die Band kann gerne nach vorne kommen, in Frankreich gewesen mit meiner Frau. Ich habe dort gepredigt in einer Gemeinde und danach haben wir uns gesagt, komm, wir gönnen uns noch einen Ausflug nach Straßburg. Straßburg ist eine wunderschöne Stadt. Und dann saßen wir danach auf dem Heimweg in unserem Toyota Corolla, tolles Auto. War mein erstes Auto, 25 Jahre alt. Und mein Autoverkäufer, der ist mit mir verwandt, der lügt mich nicht an, der hat mir gesagt, diese Toyota Corolla sind großartige Autos. Unzerstörbar. Die fahren immer noch. Wieso? Weil sie unzerstörbar sind. Ich saß in meinem Toyota Corolla, es war dunkel, es hat sogar geregnet. Meine Frau war müde, sie ist eingeschlafen. Ich hatte meine AirPods, habe ich mir ins Ohr gesteckt. Ich habe mir gute Musik angemacht und dachte mir, ich habe jetzt eine schöne Heimfahrt über eine relativ freie Autobahn. Ich weiß sogar noch, welcher Song lief. I Got a Feeling, kennt ihr das? Martin Garrix. Da-da, never, never, never should have known. Naja, wie auch immer. Ich hatte diesen Song im Ohr, I've got a feeling. Fahr schön mit Gas unterwegs. Irgendwann mal stupft mich meine Frau an, aus dem Schlaf erwacht und sagt, Chrissy, hörst du das eigentlich? Ich mache den Ohrstöpsel raus und sage, was meinst du? Und in dem Moment merke ich auch, was sie meint. Mein Motor macht nicht den Sound, den er eigentlich machen sollte, sondern hört sich ungefähr so an. Ich habe echt gar keine Ahnung von Autos. Fahre an den Straßenrand, halte da an und denke mir, was machst du denn jetzt? Na, ich wusste nicht mal, ist jetzt, ich weiß, ich sollte mich dafür schämen, aber ich wusste noch nicht mal, wo ich den Motor im Auto finde. Ja? Gehe ich jetzt nach hinten oder nach vorne oder von unten oder von oben? Wow! Okay, irgendwann mal finde ich heraus, der Motor sitzt da vorne drin, ich mache diese Haube auf und tatsächlich, das raucht schon so ein bisschen, das ist schon ziemlich heiß am Dampfen und so weiter. Und ich rufe die gelben Engel an. Wir werden dann abgeschleppt an so eine Tankstelle und an der Tankstelle sagt er schon, ja, sie großartiger Mann, hat er nicht gesagt, ja, sie haben halt einfach kein Motoröl nachgegossen und das braucht ihr Motor, um leben zu können. Haben Sie denn nicht diese Öllampe gesehen, die da vorne aufleuchtet? Und ich meinte, ja doch schon, aber ich dachte eigentlich, das hat irgendwas mit Aladdin und so zu tun und da habe ich schon gefragt, was das bedeutet, ne, muss man da jetzt dran rubbeln und dann, keine Ahnung. Habe ich einfach souverän ignoriert, diese Öllampe da vorne. So, und dann hat er versucht, eine Kriseninvention zu machen, hat sich da 3 Bottle an Motorenöl gekauft und meinte, vielleicht hilft's, hat alle reingegossen. Das Ding war zu spät, das Ding war durch. Wisst ihr, das war unser erstes Auto, da hatten wir eine persönliche Beziehung zu, der hatte den Namen, Joey hieß dieses Auto. Das war Joeys Todestag, wir haben ihn beerdigt, wurde abgeschleppt. Ich habe noch gefragt, wow, kann man den hier auch irgendwie als Wrack verkaufen und vielleicht irgendwelche Sachen für kriegen? Er meinte, ah, keine Chance, den kriegt niemand, den will niemand mehr. Und dann sage ich, ja, und was kostet es, so einen neuen Motor da reinzubauen und irgendwie Einbau, Motorkosten, 3.500 Euro, Totalschaden, macht gar keinen Sinn, schmeißen Sie die Kiste weg, ist alles gut. Dann kam so ein Schlepper, hat Joey vor uns weggenommen, meine Frau hat geweint. Wir sind in den Zug gestiegen, ich saß im Zug und wisst ihr, ich bin ja auch Schwabe. Ich habe mich so schlecht gefühlt, als wenn ich gerade 3.500 Euro verbrannt habe in meiner Hand, Barscheine. Ja, so viel Anteilnahme hatte ich während der ganzen Predigt nicht, wie in diesem Moment. Ne? Auto kaputt, alle sind bei mir. Mensch, ich habe mich da selber angeklagt und gesagt, Chrissy, du Vollpfosten, hättest du doch mal Obacht gegeben auf den Motor? Hättest du doch mal gemacht, was der braucht, damit das Ding leben kann, ne? Hättest du dir mal ab und zu, ja nicht mal oft, aber ab und zu so eine 20-Euro-Kanister geholt und das Ding abgefüllt, dann hättest du jetzt nicht einen Totalschaden, weil du nicht gut aufgepasst hast. Zahlst du jetzt viel, viel, viel mehr, als wenn du einfach sauber am Ball geblieben wärst. Wow, und dann der Student in mir, der denkt sich, wo soll ich denn das Geld herkriegen für ein neues Auto und ganz viel Selbstanklage. Und mitten in diesem elendigen Moment im Zug spricht Gott zu mir. Ich hoffe, du kennst dieses Reden Gottes. Nicht in einer lauten Stimme, nicht so, dass sich der ganze Zug sich umgedreht hat und gesagt hat, wow, was war das jetzt? Sondern einfach mit einer tiefen Gewissheit in meinem Herzen und sagt, Chrissy, dass du nicht aufgepasst hast auf den Motor deines Autos, kostet dich jetzt viel Geld. Wenn du nicht aufpasst auf den Motor deines Lebens, es wird viel teurer und es kostet dich nicht nur Geld, sondern viel mehr. Das war eine Message an mich. Und ich wusste, Chrissy, du musst aufpassen, dass du nicht leerläufst. Du musst aufpassen, dass du aus einer Fülle heraus leben kannst, dass du angeschlossen lebst an die Kraftquelle Gottes. Vor 2 Jahren ist in Amerika eine große Kirche, 15.000 Gottesdienstbesucher, und der Pastor ist ausgestiegen. Er hat gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich habe mir die Predigt angeschaut, in der er es seiner Gemeinde verkauft. Und er steigt auf die Bühne und er sagt, seine ersten Worte sagen, ich höre auf, der Tank ist leer. Das waren seine ersten Worte, der Tank ist leer. Und das war so ein Kopfkino für mich. Chrissy, willst du eines Tages so enden, willst du so leben, dass du ausbrichst aus deiner Berufung, aus deinem Arbeiten als Pastor, weil du sagst, der Tank ist leer? Wie viele Ehen scheitern daran, dass der Tank leer ist? Wie viele Berufungen als Pastor oder als Ehefrau oder als Mutter oder als Sozialarbeiter oder als Lehrer oder als Tankwartstellenverkäufer, ich weiß nicht, was deine Berufung ist, scheitern daran, dass der Tank leer ist? Wow, ich will dir Mut machen. Achte auf deinen Lebenstank, lebe angeschlossen an die Kraftquelle Gottes, lebe angeschlossen an Gottes Wort, und durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft werden diese beiden Dinge in deinem Leben zu einem Gemisch, das deinen Motor am Laufen hält. Komm, wir schließen unsere Augen und ich will 2 Herausforderungen an dich ranwerfen. Die erste Herausforderung, die erste Frage, die ich dir geben will, ist, hast du vielleicht heute einen neuen Glauben getankt? Vielleicht diese Sehnsucht, von der Petrus spricht, wenn du sie heute getankt hast, willst du diese Überzeugung zu einer Entschlossenheit in deinem Leben werden lassen, im Alltag unterwegs zu sein mit Gottes Wort, deine Freude daran zu finden, darüber nachzusinnen, es vor dir herzusprechen, darin unterwegs zu sein, um deinen Tank zu füllen? Und die beste Möglichkeit, so eine großartige Möglichkeit, sind solche Pray-First-Wochen, wie sie jetzt habt, aber auch darüber hinaus im Alltag. Wenn du gerade jetzt neu einfach diesen Schritt gehen willst, innerlich, und sagen willst, das soll neue Priorität in meinem Leben sein, und vielleicht bedeutet das, dass ich meinen Netflix-Account kündigen muss, vielleicht bedeutet das, dass ich die Wohnung mal unaufgeräumt lassen muss, damit ich dazu komme, vielleicht bedeutet das, dass ich mir einen Wecker eine halbe Stunde früher stellen soll, vielleicht bedeutet es das auch, dass ich die Romane vor meinen Nachttisch schmeiße. Ich weiß nicht, was das vielleicht an Konsequenzen mit sich bringt, aber ich will unterwegs sein in Gottes Wort, um den Tank zu füllen. Dann darfst du dich jetzt mal melden. Das ist immer wertvoll, solche Herzensentscheidungen sichtbar zu machen, und ich will dich gerne auch einfach segnen. Das sind so viele Hände im Raum, das ist großartig. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der heute einen neuen Glauben getankt hat, für die Kraft in deinem Wort. Und ich danke dir, dass du auch jetzt gerade in der kommenden Woche, wenn sie sich nach dir ausstrecken in deinem Wort, dass sie über dich stolpern, Jesus, dass sie dich darin finden werden und dass du in ihren Herzen groß wirst und dass frischer Glaube aufblüht, der ihr Glaubensleben wieder auffrischen lässt und aufleben lässt. Dass wir rauskommen aus toter Religiosität, dass wir rauskommen aus kraftloser Tradition, wieder hinein in eine lebendige, lebensverändernde Beziehung mit Jesus. Und dann habe ich noch eine Frage. Die ist noch viel wichtiger. Wenn du hier bist und du sagst, ich bin vielleicht fromm aufgewachsen, ich bin vielleicht auch fromm unterwegs, aber dass ich in einer Beziehung mit Jesus leben kann, dass ich ihn kennen kann, dass ich zu ihm kommen kann und von ihm lernen kann, dass er wie dieses Wasser sein will, das den Baum lebendig macht, davon bin ich weit entfernt. Wenn du sagst, ich kenne Jesus nicht wirklich, wenn du noch nie dein Leben als Ganzes in Gottes Hände gelegt hast und gesagt hast, Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben, sei mein Retter, vergib mir meine Schuld und sei mein Herr, werde du zum König in meinem Leben, dann will ich dir jetzt die Möglichkeit geben, genau diesen Schritt zu gehen. Lass dir eins gesagt sein, du und ich, wir sind alle gleich in einem Punkt. Jeder von uns kommt zu kurz vor Gott. Wir leben getrennt von Gott durch deine und meine Sünde. Und wir haben keine Lösung auf dieses Problem der Trennung zu Gott. Nur ein Name, nur dass Gott eine Lösung geschaffen hat, schenkt uns Hoffnung. Gott begegnet deiner und meiner Sünde in Jesus. Jesus kam auf diese Welt. Am Kreuz ist er gestorben, damit der Preis für deine Schuld bezahlt ist und du frei vor ihm leben kannst, gerecht vor ihm leben kannst. Der Zorn Gottes trifft nicht länger dich und mich über unsere Ungerechtigkeit. Er hat seinen Sohn getroffen am Kreuz. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und so wie er auferstanden ist, wird jeder, der an ihn glaubt, auferstehen und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Jesus ruft auch heute Morgen noch in diesen Raum hinein. Ich bin das Leben und die Auferstehung. jeder, der an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Dieses ewige Leben in der Auferstehung, in der Herrlichkeit Gottes steht griffbereit für jeden, der eine Glaubensentscheidung trifft und zu Jesus kommt und ihn einlädt, seine Schuld zu vergeben und in sein Leben zu kommen. Und im Römerbrief heißt es, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der soll gerettet werden. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, dass du, alle Augen sind geschlossen, diese Glaubensentscheidung im Herzen triffst, dass du dieser Glaubensentscheidung in deinem Herzen Ausdruck verleihst, indem du jetzt deine Hand Richtung Himmel streckst. Hier im Raum, ich sehe dich, wenn du das jetzt tust. Danke, Gott sieht dich und dich auch und dich auch. Und auch im Livestream, ich kann dich zwar im Livestream nicht sehen, aber dieser Aufruf, den gibt Jesus auch dir nach Hause. Und dieser Glaubensentscheidung im Herzen lassen wir jetzt ein glaubensvolles Gebet folgen. Und das machen wir so, dass ich einfach ein paar Zeilen vorbete und du darfst super gerne dich dranhängen und dieses Gebet nachsprechen. Und wir als ganze Gemeinde, wir unterstützen diejenigen, die diese Entscheidung im Herzen gerade treffen. Komm, wir beten mit lauter Stimme. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Ich will dir vertrauen und dir nachfolgen. Ab heute und für immer gehöre ich zu dir. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Komm, wir geben mal einen Applaus für all diejenigen, die sich gerade entschieden haben. Das ist der Hammer.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.